Hallo.
Hallo.
Wie geht's?
Gut, und dir? Jetzt, wo wir schon 3 Tage zusammen sind.
Ja, ungewöhnlich. Ich kann dich gar nicht angucken.
Wieso?
Doch, ich kann dich
gleich angucken. Gleich glotze ich sowieso woanders hin.
Nein, also. Ich kann dich angucken. Also, wir sitzen zusammen an meinem Küchentisch im schönen Brandenburg. Die Sonne kommt gerade raus nach einem etwas trüben Julitag. Und wir hoffen, dass das alles mit der Technik klappt, weil es ein bisschen ungewohnt ist, dass wir in dasselbe Mikrofon sprechen.
Ja.
Aber ich denke, es klappt.
Und es ist auch ungewohnt, sich anzugucken und so. Es ist schon was anderes.
Ja.
Vielleicht ist es auch schöner.
Ich weiß es nicht. Wir haben das ja schon ein paar Mal gemacht und ich fand es immer aufregend. Ich glaube, die Folgen waren in Ordnung. Die erste war, glaube ich, also eine war die mit Shakira in Bulgarien über den Gänsegeier.
Ja.
Eine super Folge für alle, die sie noch nicht gehört haben.
War nicht der Otto Lahn auch zusammen?
Den Otto Lahn,
doch.
Beim Otto Lahn haben wir 2 Folgen gemacht. Wir haben einmal hier den Austernfischer gemacht. Das war eine schreckliche Folge. Die haben wir nämlich, weil wir total klug sind, draußen aufgenommen. Und wir haben gedacht, das ist cool, weil dann die Vögel im Hintergrund singen. Das war nicht gut.
Das war nicht
gut. Aber wir wurden nicht entlassen, weil uns niemand entlassen kann.
Richtig.
Denn diesen Podcast machen wir schon seit vielen Jahren so, wie wir es wollen.
Das ist richtig.
Trotzdem hat der arme Austernfischer leider eine Folge abbekommen, die auch, das passte auch überhaupt, ich weiß es noch genau, es war so ein warmer Sommertag und überall sangen sie irgendwie sangen Vögel und wir reden über so einen Vogel.
War ich da mit dem Gerd hier?
Ich weiß nicht, mit wem du hier warst. Auf jeden Fall warst du hier und wir saßen hinten in der Ecke an der Hollywood-Schaukel. Gute Idee, aber schlecht umgesetzt. Sagen wir es mal so.
Ja.
Vielleicht machen wir nochmal irgendwann den Austernfischer. Ich fange einfach nochmal von vorne an mit den Arten.
Wir fangen einfach nochmal. Was
genau
war der erste Vogel? Blaumeise. Philipp hat hier mit seinem Stift gegen das Glas gedonnert.
Au, 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 au. Also, einmal mit Profis arbeiten.
Einmal Prost.
So, ich trinke einen Schluck. Prost. Oh, toll. Oha. Das gibt's ja nicht oft, ne? Aber wir trinken natürlich Wasser.
Natürlich.
Ein gutes Kraneberger.
Er sperrte dann. Oha. So, also, was hast du denn heute schon alles gesehen? Dein Vogelreport für heute.
Kannst mein Morgenreport.
Auch unser Erlebnis erzählen. Ne?
Ich muss wirklich nachdenken, was ich alles gesehen habe heute, weil die Tage, die letzten 3 Tage mit dir verschwimmen zu einem großen Kloß. Wir waren ja oft mit dem Hund spazieren. Also was mir als erstes einfällt, ist, dass wir in den letzten Tagen öfter Rohrweihen gesehen haben.
Ja.
Eine Vogelart, die, ich häufiger sehe, die toll ist, die ich aber gar nicht so auf dem Schirm habe häufig. Ich weiß nicht, ob da schon der Zug langsam einsetzt. Es ist Ende Juli. Könnte sein, ich kenne die Rohrweihen, die hier brüten, alle mal persönlich im Schilf. Da weiß ich, wo sie brüten. Aber gerade sehe ich viele Rohrweihen, die auch über die Felder fliegen und dort nach Nahrung suchen. Kann natürlich sein, dass das schon so ein bisschen langsam alles in Bewegung kommt. Und du hast ja auch gesagt,
schön,
dass man,
ne,
die Rohrweihen, dass du die noch nicht so häufig gesehen hast, oder?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe die einmal, als ich für unser zweites Buch unterwegs war in Roermond, zusammen mit der Octavie gesehen. Und ich finde das durchaus, also wirklich schöne Vögel und freue mich, dass ich jetzt die besser unterscheiden kann. Da habe ich einen gesehen, weil ich weiß noch, dass ich nicht wusste, was das war. Und dann habe ich nachgeguckt und so. Also die habe ich gesehen, dann haben wir Neuntöter gesehen, die sehe ich ja in Köln eigentlich gar nicht, ne? Ist ja klar.
Und die Neuntöter sind auch schon, ich muss sagen, kurz vorm Abflug, weil
mit einer Feder nur
mit
noch hier.
Mit einer Feder noch hier, mit der anderen, mit dem anderen Bein stehen sie schon auf gepackten Koffern. Das sind absolute Sommervögel, die auch, so wie der Pirol im August, sich schon wieder aus dem Staub machen.
Ja, und den Pirol habe ich gestern hier gehört. Das war schön.
Ja, das war doch sogar,
richtig gefreut.
Das war doch dein Ziel. Du hast doch gesagt, du hast dieses Jahr noch gar keinen Pirol gehört.
Nein. Ich glaube, ich habe einen Star gehört, der einen Pirol imitiert hat im Stadtwald.
Ja.
Aber ich habe keinen Pirol gehört. Und das war richtig schön. Mit Helge Witte, der an der Leine gezogen hat und null Bock mehr hatte. So
Helge,
war das.
Helge Witte ist mein Hund, der heißt eigentlich anders. Aber also Antonia nennt ihn immer so.
Ja.
Für alle, die neu dabei sind. Schön, ich meine, das ist doch schon erfolgreich, was wir hier so gesehen haben. Ich überlege gerade, was ich noch gesehen habe, was so ein bisschen neu ist. Ich habe erste Graugansgruppen in letzter Zeit gesehen, die sich so gruppieren. Da werde ich ja gleich nervös. Wenn Vögel sich gruppieren, bedeutet das, dass sie jetzt nicht mehr im Familien Verband leben und schon langsam mit einem Auge Richtung Herbst gucken. Aber ach, ich werde nicht nervös. Das ist alles in Ordnung so. Es ist ein schöner Sommer. Wir sind mittendrin. Es läuft. Dann haben wir natürlich gemeinsam hier meine Schwalben angeguckt und vor auch die kleinen Dicken, die nicht ausfliegen wollen, die nicht so richtig los wollen. Aber ja, das musst du erzählen. Du bist ja, nicht so oft hier.
Das ist wirklich so schön. Ja, also diese Schwalben zu beobachten, Mehlschwalben, Rauchschwalben, ist wirklich schön. Also da, ich habe ja gar keinen Kontakt mit diesen Vögeln in Köln. Und das ist wirklich schön, das zu sehen, auch das Gequatsche, was sie dann machen, und Gezwitschere, ist richtig schön. Also da bin ich ganz, da kriege ich so ein idyllisches Gefühl, was ich in Köln ja gar nicht so mitbekomme. Und überhaupt muss ich sagen, es ist dann schon auch schön, mal innerhalb von Deutschland in einer ganz anderen Umgebung zu sein.
Ja.
Also doch, finde ich schon. Habe ich ja auch heute angesprochen.
Aber die
Man
anderen
fühlt
waren
sich hier manchmal wie im, ich fühle mich manchmal wie in, weiß ich nicht, Bulgarien oder keine Ahnung, ist schon echt was anderes, so von der Natur natürlich her, aber auch von der Architektur und wie weit das alles ist und der Himmel, und ist schon was anderes,
ja,
finde ich. Schön.
Ja, ist auf jeden Fall still oft und sehr weitläufig alles, das stimmt.
Ja, es ist still, ja,
man
aber
findet,
das ja sowieso auf dem Land, ne?
Ja, ja.
Auch in der Eifel still.
Das stimmt, da hast du recht. Was sagst du zu meinen Spatzen?
Deine Spatzen natürlich...
Der Knaller.
Also da kann man sich ja gar nicht einsam fühlen, wenn so viele Tiere um einen herum sind. Mit den Laufgänsen und den Spätzchen, das sind ja, weiß nicht wie viele, mit den Hühnchen und den Schwälbchen und alle sind Chen und Chami und Chunyang.
Türkentäubchen.
Türkentäubchen.
Sind auch viele gerade unterwegs,
ja,
hier.
Ja, ist wirklich, schön.
Es ist
und Spatzen schön. Sowieso, weißt du ja, dass ich Spatzen liebe. Wir hatten ja am Sonntag ja auch eine Führung nur für Spatzen in Berlin, für
Nur für Spatzen, keine Menschen. Wir haben endlich, wir wollen
Spatzen.
Den Vögeln mal was zurückgeben und haben
was Gutes tun.
Haben diesmal eine Führung für Spatzen gemacht.
Und eine Lesung.
Man konnte sich anmelden, aber man musste schon auch ein Perso vorzeigen, dass man echt ein Spatzen
ja,
ist.
Ja, genau.
Nein, wir haben eine Lesung über Spatzen gemacht.
Ja, das war auch schön.
In der Hansa-Bibliothek.
Das war schön.
Das war wirklich schön. So, ja. Und letzte Frage: wie findest du, jetzt frage ich alles ab, wie findest du meine Störche?
Ja, also was soll ich sagen? Es ist, also du lebst hier tatsächlich, du willst es nochmal aufs Butterbrot geschmiert bekommen, natürlich im Vogelparadise. It's true, ne?
Ja.
Aus dem Fenster, Störche, Jungvögel. Da, finde ich, habe ich noch gar nicht genug mir die angeguckt. Also da war ich jetzt häufiger draußen, aber ja,
also,
toll. Was soll ich denn sagen? Die sind natürlich
nein,
wunderbar.
Nein, ich will doch nur
und
angeben.
Und am schönsten ist, wenn man hier sitzt und die fliegen dann so übers Haus.
Ja.
So riesen Tiere.
Ja, das
ist
stimmt.
Schon geil.
Und der Hund dann immer kurz aufwacht und denkt, er kann sie fangen.
Mhm.
Ja, ich will hier ja nur kurz angeben, Mann, weil es ist natürlich schon schön hier, aber man ist schon auch weit weg von vielem. Und du kennst mich und ich bin aufs Land gezogen und ich bin tief in meinem Herzen. Gleichzeitig habe ich die Stadt auch sehr genossen, Berlin. Deswegen wollte ich einfach gerade nur noch mal hören, wie schön.
Wie gut es hier ist. Ja,
kann ich das ist doch in Ordnung.
Ja, ja, absolut.
So.
Absolut.
Das wollte ich einfach nochmal hören. Irgendwas ist mir noch eingefallen, Störche. Du hast die Idee angeguckt, du hast sogar ein Video gemacht.
Ich habe ein Video gemacht,
und damit hast du schon mehr gemacht als ich, weil ich muss zugeben, ich habe, die Störche sind so normal, das klingt so absurd. Ich gucke immer, wenn ich aus dem Haus gehe, gucke ich hoch und freue mich. Ich habe ja auch beim Beringen geholfen, wir haben dieses Jahr zwei Jungvögel, das ist ein ganz guter Schnitt. Ich freue mich, dass die da sind. Aber sie haben für mich komischerweise nicht so eine Emotion wie die Schwalben oder so. Das ist, vielleicht liegt es an der Größe, vielleicht weil sie so, ja doch, es ist wahrscheinlich so.
Hm.
Ich glaube, das haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet.
Ja.
Dasselbe ist bei Reihern und so. Es gibt einfach so Vogelarten, die sind toll,
aber
das Herzchen pocht nicht so. Wobei der Storch, wenn er zurückkommt und praktisch nach dem langen Winter da landet, dann ist für mich schon... ist das schon sehr emotional.
Das finde ich aber auch.
Im Laufe des Jahres freue ich mich über diese Vögel total. Mein Gott, versteht mich nicht falsch.
Und man hört auch das Klappern.
Das Klappern ist toll. Und das ist vor allem nachts so schön.
Ja.
Wenn man auf einem Fenster schläft und die Kleinen jetzt auch, die machen diese Flugübungen. Das heißt, man hat noch jetzt, ja, mein Gott, 3 Wochen, dann sind die weg. Und die sind oben im Horst und flattern so auf der Stelle. Das finde ich richtig schön, muss ich sagen. Ja, und dann noch eine ganz traurige Nachricht, der Mauersegler, die Mauersegler sind, glaube ich, weg. Jedenfalls habe ich hier, wir haben ja nur zwei Pärchen im Dorf, habe ich in den letzten Tagen nicht mehr gehört und gesehen. Ist bei so wenigen sowieso schwer. Wetter war auch nicht so optimal. Vielleicht sind sie auch deswegen schon abgereist, weil sie sich gedacht haben, was sollen wir hier bei 19 Grad und Regen ab und an. Meine Mutter hat am Telefon vor 2-3 Tagen gesagt, die Mauersegler sind weg, weil ich vor einer Woche da war und gesagt, da war alles voll und die waren so laut und es war wunderschön. Meine Eltern haben oben einen Balkon, unten nicht, im Keller haben sie keinen, also oben haben sie einen Balkon und da saßen wir und die Mauersegler sind alle so schön auf Augenhöhe geflogen und haben so dieses typische Sommergeräusch gemacht und meine Mutter meinte, es ist so viel und es ist ganz schön laut oder so. Also es war so eine kleine Bemerkung. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, in 2 Wochen sind sie weg, du wirst es vermissen. Was, wieso denn in 2 Wochen schon und so? Ja, die Mauersegler, wie wir alle wissen, sind absolute Sommervögel, die auch nur kurz hier sind. Und die hatten ein schweres Jahr, wie man hört. Ne?
Ja, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es in Köln aussieht. Wahrscheinlich, ich mache mich drauf bereit, zurückzukommen und sie sind nicht mehr da, sagen wir es mal so.
Ja, und da muss ich ein Erlebnis noch erzählen, weil wir uns ja länger nicht gehört haben. Also du, dir habe ich es erzählt, glaube ich. Vor 1-2 Wochen lag ich im Garten rum oder stand im Garten rum und über mir flogen um die 100 bis 150 Mauersegler. Und ich dachte, das ist aber viel. Hier sind ja eigentlich nur 4. Und die benachbarten Dörfer und auch Kleinstädte haben zwar Mauersegler, aber nicht so viele. Und dann habe ich recherchiert und ich habe mit einem Kollegen und einem anderen Ornithologen darüber geredet und der meinte, ich soll mal gucken, wie das Wetter in Berlin oder in Dresden ist, in den großen Städten, die jetzt, also die sehr großen Städte, die eine Stunde entfernt sind ungefähr. Und stellte sich heraus, dass in Berlin eine längere Gewitterfront sich festgesetzt hatte. Und er meinte, ja, die fliegen 100 Kilometer zum Jagen. Das heißt, das war vielleicht eine Berliner Gruppe von 150 Mauerseglern, die praktisch dann vor diesem Wetter geflohen sind. Ja. Das fand ich sehr beeindruckend. Ja, war mir so nicht bewusst.
Auch. Nee, wusste ich auch nicht.
Ja.
Macht aber auch irgendwie Sinn, weil die so gut im Fliegen sind, klar, so schnell, ne?
Ach, das dass war die für da die so ein Klacks.
Ein Katzensprung.
Die sind oben und sehen, da hinten kommt Mistwetter. Und das Ding ist, wenn so ein Gewittersturm ist, sind die ja völlig hilflos. Ist ja sogar gefährlich für die. Wenn die aus Versehen landen, kommen die ja nicht mehr hoch. Also das war für mich ein krönender Abschluss der Mauerseglersaison, dass auf einmal so viele hier lang geflogen sind. Genau. Das wollte ich noch kurz sagen. Und jetzt übergebe ich das Wort an
It's Tone.
Dich.
An mich, ja.
Wir haben keinen Gast heute.
Wir haben heute keinen Gast.
Jetzt übergebe ich das Wort an, nein,
also. An dich. Gut, dann reden wir doch mal über den Vogel, den wir heute bearbeiten, den kleinen Specht.
Sowas von bearbeiten. Der heißt ja seit heute, ich habe nochmal nachgeguckt, der heißt nicht mehr Kleinspecht, oha, sondern der heißt seit heute, ist ganz aktuell, heißt er Klein- und Feinspecht.
Aha, der kleine, feinste Specht.
Denn er ist,
ja.
Er war früher nur der Kleinspecht, aber inzwischen
ist der kleinste.
Hat die Wissenschaft hat nachgegeben, sie sehen ein, er ist nämlich nicht nur der Kleinste, sondern auch der
Feinste.
Allerfeinste.
Nein, aber ich glaube tatsächlich, alle, die den mal gesehen haben, ich glaube, ich habe ihn noch nicht live gesehen.
Nein?
Vielleicht. Es gab eine Begegnung mit einem, aber ich glaube, das war ein Jungvogel. Das war ein, ich hätte gesagt, Buntspecht, Jungvogel. Ja. Und der saß und guckte mich an auf dem Gehweg, klein wie ein Spatz, also wirklich wie ein klein, fein Specht. Und saß da und guckte mich an und ich dachte, oh Gott, was ist denn da los? Und dann kam ein
Mäusebussard
aus dem Gebüsch, glaube ich. Also es war eher ein Jungvogel. Aber
wie, und der hat den geholt?
Ja, der wollte den holen. Ich weiß nicht, ob er ihn bekommen hat. Es ging so schnell. Der saß da, guckte mich an, der Kleine. Und dann ist er so gehopst und dann hörte ich nur und dann war der weg und es war, ja.
Also ich weiß es nicht, ich glaube, es war vielleicht ein Kleinspecht, denn die Buntspechte sind, sobald sie ausfliegen, schon größer.
Also, wirklich?
Ja,
ja, also dann war es vielleicht wirklich
schon ein Kleinspecht. Viele junge Buntspechte gesehen, die sind größentechnisch nicht stark zu unterscheiden von ihren Eltern. Also die fliegen aus und sind schon größer.
Ja, da muss ich wirklich sagen, das war aber also sowas Süßes. Die sind ja unglaublich klein.
Und auch fein.
Und sie sind fein, auch noch.
Naja, und sie haben vor allem, und das ist nicht nur die Größe, es ist auch noch, die Körperform ist irgendwie auch noch mal niedlicher. Ich glaube, ich finde, der Kopf... Bauch. Ja, und der Kopf ist so ein bisschen mehr wie dieses Baby, wie heißt das, Babyschema, Kindchenschema. Mhm. Ich finde, das hat so ein, der hat, ich halte jetzt mal ein Bild hoch. So, das ist ja auch neu. Parais Vogelbuch liegt hier neben uns.
Ja.
So, und jetzt hast du mal hier als Vergleich den Buntspecht.
Ja, guck der mal hat den Kopf. Einen längeren Kopf.
Ja, guck dir den Kopf an.
Ja.
Und insgesamt länger. Und der Kleinspecht hat hier so eine hohe Stirn.
Genau.
Wie ich.
Der hat einen runderen Kopf.
Genau, das geht hier irgendwie steiler hoch und der Schnabel ist viel kompakter. Mm. Der ist nicht so lang gezogen. Mm. Der ist kompakter und dadurch wirkt dieser ganze Vogel viel kleiner.
Zeig mir nochmal.
Ja.
Ja, also das kann sehr gut sein, dass das ein klein, Feinspecht war. Und aber dass er da saß auf dem Boden, warum nur?
Vielleicht hatte er schon Stress mit dem Bussard und er wurde vielleicht schon, ich weiß es nicht. Ich würde einfach mal heute anders als sonst, weil wir das Buch gerade offen haben, anfangen und ich lese es mal vor.
Ja, finde ich gut.
So, Kleinspecht, Picoides minor. Der Lateiner in uns weiß natürlich, dass minor klein heißt. Ne? So, es gibt auch den Picoides major, das ist der Buntspecht. Kleinspecht, 14 bis 15 Zentimeter. Kleinster und zierlichster Specht der Region. Nur sperlingsgroß, Schnabel kurz, Oberseite schwarz-weiß gebändert und Unterseite dunkel gestreift. Männchen mit rotem Scheitel, Weibchen ganz ohne Rot. Mhm. Rufreihen entfernt, Turmfalken ähnlich, Kiki-Kiki. Feiner und wenig schallend als vom Wendehals. Einzelruf Buntspecht ähnlich, Kick, aber weicher. Trommelwirbel leiser als vom Buntspecht, anhaltender, bis zu 2 Sekunden und gleichmäßiger, oft schnell hintereinander, zweimal wiederholt. Flug unsteter als der anderer Spechte, bewohnt lichte Laub- und Mischwälder, Parks und größere Gärten. So, alles so richtig soweit, würde ich sagen. Also er gehört zu den Spechten, die bei uns rumflattern, die auch schwarz-weiß sind. Also es gibt ja die werden im Fachjargon alle Buntspechte genannt, also diese schwarz-weißen. Mhm. Und da haben wir ja verschiedene. Da haben wir den Buntspecht, der ist der häufigste. Dann gibt es den Mittelspecht, der ist sehr stark an, machen wir auch mal irgendwann, an etwas, der ist sehr stark an Laubwälder gebunden, sage ich jetzt einfach mal so, und hat etwas speziellere Ansprüche. Dann gibt es den Blutspecht, der ist in Osteuropa beheimatet. Es gibt den Weißrückenspecht, der ist selten. Dann gibt es den Dreizehenspecht, der hat gar nichts Rotes am Kopf. Und der Kleinspecht, der ist in ganz Deutschland verbreitet. Das habe ich nachgelesen.
Ja, habe ich auch gelesen.
Aber überall nicht häufig.
Ja.
Also flächendeckend verbreitet, aber regional.
Hast du ihn denn hier jetzt schon gesehen?
Ja, ich habe ihn sogar in meinem eigenen Garten gesehen. Ich habe ja diese Baumgruppe hinten und die alte Birke. Hier fängt jetzt ein Laptop an zu rauschen, aber ich glaube, das hört man nicht.
Ich glaube auch nicht.
Und wenn, dann ist es so. Ich habe ja eine alte Birke, von der ich schon seit vielen, vielen Jahren erzähle, die immer kleiner wird, weil sie immer mehr zusammenfällt. Und an dieser Birke haben sich schon wirklich sehr, sehr viele Spechtarten getroffen, unter anderem auch der Kleinspecht. Aber nicht als Brutvogel, sondern immer nur im Winter. Guckt er mal vorbei. Aber ich habe eben mal meine Ornitho-Datenbank abgefragt, weil Spechte sind besonders geschützte Arten, von denen man sehr viel ableiten kann. Deswegen ist das eine Art, die ich auch immer bei Ornitho eintrage und ich habe in diesem Jahr 9 Kleinspecht-Eintragungen schon gemacht.
Ah, ja.
Daran sehe ich...
Und die siehst du dann oder hörst du die?
Sehen oder hören.
Oder was?
Aber es gibt gerade im Frühjahr, im frühen Frühjahr, das erzählen wir ja auch öfter, das ist ja das Schöne bei Spechten, die fangen ja früh an mit dem Rufen und dem Trommeln. Mhm. Die Balz ist früher. Mhm. Als bei anderen Vögeln. Und deswegen kriegt man die öfter mit. Wenn man also im Februar im Wald ist und die Sonne scheint und es ist ein schöner Tag, dann hört man die und sieht man die. Und es ist durchaus ratsam, sollte man auf solchen Plattformen wie Ornitho unterwegs sein, also eine große Datenbank an Vögeln, dass man Spechte einträgt, zumindest diese etwas selteneren, weil anhand von Spechten und anhand des Vorkommens von Spechten lassen sich eben viele Dinge über den Lebensraum sagen. Anders als bei einer Kohlmeise, die wir natürlich lieben, die aber überall mehr oder weniger vorkommen kann, ist es eben bei den Spechten so, die brauchen gewisse Lebensumstände, Lebensräume, und das sagt sehr viel aus über den Ort, und da kann man dann natürlich auch ableiten, was man tun kann, ob man das weiter schützen kann und so weiter. Deswegen trage ich die immer ein und fand es interessant, dass ich dieses Jahr offenbar schon 9 Kleinspechte eingetragen habe. Und einen, daran erinnere ich mich sehr gut, das war zur Brutzeit, das war Anfang Mai, und das war gar nicht in einem Wald, sondern in so einem, an so einem Radweg durch Wald und Wiese, durch Feld und Wiese eher, und das war so wie so ein Birkenhain. Da waren praktisch, ich würde sagen, 10 Birken standen da in so einer Gruppe, und da war der am Nahrungssuchen.
Alte?
Ja.
Ja.
Und Birke ist für mich auch sehr typisch verbunden mit dem kleinen Specht. Ich meine, er sieht ja auch so aus, also gut getarnt. Und was für ihn auch besonders ist vom Verhalten her, deswegen sieht man ihn nicht so häufig, er turnt gerne in den oberen Etagen rum und auch in den Spitzen. Also ich habe ihn schon häufig, wenn ich ihn dann verfolgt habe, ich habe ihn gehört und wollte ihn gern sehen, dann sieht man ihn fast nie am Stamm, sondern man sieht ihn oft an den Spitzen, an die Äste, wo die Äste praktisch immer dünner werden.
Ja.
Und auch die Höhle habe ich schon an solchen Orten gefunden. Also nicht, wir denken ja bei einer Spechthöhle irgendwie der große Stamm und dann ist da in der Mitte das Loch. Nee, er hat oft auch so Seitenäste, die er nutzt. Kann er ja auch, weil er so klein und fein ist. Er kann natürlich auch kleine Äste nehmen.
Ja,
so.
Und wichtig ist es dann eben, ich gehe jetzt, wichtig ist, dass das ältere Bäume sind, dass es nicht zu hartes Holz ist, ne? Dass er da schön hämmern kann. Und das ist vielleicht auch der Grund, dass es nicht so viele davon gibt, weil eben viele alte Bäume entweder gefällt werden oder einfach gar nicht mehr stehen oder wie auch immer die Lebensräume da zerstört werden, oder?
Ich habe mal recherchiert, grundsätzlich ist der Bestand stabil, also es gab Schwankungen er ist eine Zeit lang auch stark zurückgegangen. Das wird darauf zurückgeführt, dass 18. bis 19. Jahrhundert, da war er wohl seltener, da gab es ja eine massive Bewaldung mit Kiefern und Monokulturen. Also es wurde sehr viel in der Forstwirtschaft auch wissenschaftlich begleitet, wurden Bäume oder der Wald wurde artenärmer sozusagen. Also die Urwälder gab es immer weniger. Und jetzt kann man aber einen leichten Anstieg sogar der Population feststellen, weil es einen Waldumbau gibt, der nicht überall, aber so langsam setzt ein Umdenken ein bei vielen Waldbesitzern, auch bei den großen Landesforsten oder die Betriebe. Und die Wald ist ja oft auch in Landeshand oder in kommunaler Hand, das ist ja überall unterschiedlich. Und durch den Klimawandel, dort wo die Verwaltung das ernst nimmt, findet ein Waldumbau statt. Und Waldumbau bedeutet einfach weg von diesen Monokulturen, hin zu mehreren Arten.
Ja.
Totholz bleibt stehen und. Und da sieht man bei den Spechten schon regional, dass sie davon profitieren.
Ja.
Ich glaube, ein Grund, warum er nicht so häufig ist, wie der Buntspecht zum Beispiel ist, ich habe nachgelesen, war die Tatsache, dass er riesengroße Reviere hat. Also ich habe gelesen, 10 bis 20 Hektar.
Territorial, die Männchen.
Genau, und das ist sehr groß. Für so einen kleinen Specht ist das eine große Fläche. Und deswegen.
Also rabiat wie das Rotkehlchen.
Wahrscheinlich. Ich kann mir klein, aber oho. Ich kann mir vorstellen, dass er das gut verteidigt und deswegen, bei 20 Hektar Revier kommt man dann auch nicht auf so viele nebeneinander.
Ja. Genau. Ich lasse mal den kleinen Specht trommeln jetzt.
Ja.
Oder soll ich ihn erstmal. Ich guck mal hier. Mein Laptop ist eben abgestürzt, deshalb wurde es was lauter. Hier kommt ein Trommeln vom Kleinspecht, fand ich total schön. Habe ich auch schon mal gehört. Der Woody Woodpecker. Wow, Woody Woodpecker. Aber man hört auf jeden Fall, wenn man einen Buntspecht kennt, es ist bedeutend schneller.
Es gibt ja richtige Freaks, die können alle Spechte anhand des Trommelns unterscheiden.
Das kann ich aber verstehen. Ich glaube, das
ich kann es verstehen, aber es gibt Arten, da ist es nicht so einfach, muss ich sagen. Also ich kann den Schwarzspecht, den höre ich raus durch seinen dumpfes, langes, dunkles, kann man sich natürlich auch gut merken. Und Kleinspecht, habe ich jetzt wieder gemerkt, kann man sich natürlich auch sehr gut merken. Ja. Also es ist ja...
Das ist einfach rattert.
Es
rattert.
Naja, er trommelt, wie er aussieht. Er ist so wie so ein kleines Mäuschen. So drrr.
Ja,
genau.
So sehr. Und jetzt höre ich nochmal hier den Ruf, oder?
Ja.
Ja, die haben es ernst genommen, dass sie hier immer gestoppt haben dazwischen. Aber man hört es. Ja, es ist auch wieder, finde ich, vom Laut her typisch Specht,
ja.
Aber höher, ja. Und auch ein bisschen schneller.
Genau.
Ne?
Es ist wieder dieses Kicksen, wie man das am häufigsten, ja, vom Buntspecht hört, mhm, glaube ich. Die anderen, also Grauspecht und Grünspecht, man unterscheidet zwischen diesen schwarz-weißen Spechten, die haben ja eher so ein Lachen, finde ich. Ne? Dieses,
mhm. Obwohl ich finde, dass der Grünspecht, also das erinnert mich auch an den Grünspecht, aha, nur langsamer. Der Grünspecht, mhm, viel langsamer.
Okay. Genau, ich finde aber, dass man ihn anhand der Stimme gut unterscheiden, ja, kann. Ich kann das und deswegen habe ich da auch mit Sicherheit immer diese Eintragungen gemacht. Mhm. Und irgendwo hatte ich noch etwas gefunden, was ich interessant fand. Weiß ich nicht mehr. Ging um die Nahrung, glaube ich. Aber egal.
Ja, die Nahrung ist ja, was du gesagt hast, eben, dass sie nicht wie der Buntspecht, sondern sie gehen eben an die kleinen Ästchen und gehen so ein bisschen unter die Rinde und finden, ja, da kleine, was finden sie denn da, kleine Tierchen?
Auch,
ne?
Tatsächlich auch Käfer und auch Käferlarven.
Genau.
Und deswegen waren eigentlich oder sind eigentlich Spechte auch nicht nur wichtige Zimmermänner des Waldes, mhm, wie wir auch schon öfter gesagt haben, das kann man nicht oft genug sagen, sondern sie sind eigentlich auch gute Insektenvernichter und es gab eine Zeit, wo man nicht mit Gift gegen irgendwas, ja, vorgegangen ist. Und da haben die Spechte in einem intakten Wald dafür gesorgt, dass keine Käfer oder, ich sag mal, schädigende Nachtfalter, es gibt ja ganz viele Spannerarten, die praktisch den Baum aus forstlicher Sicht schädigen, mhm, dass die so im Schach gehalten werden. Ja. Das haben eigentlich Spechte immer ganz gut hinbekommen. Erst als wir anfingen, wie auch in der Landwirtschaft praktisch, diese Ökosysteme zu zerstören, um sie zu kapitalisieren, also um praktisch Wirtschaftswälder zu schaffen, was wir ja heute, fast jeder Wald ist ein Wirtschaftswald, da setzte auch dann plötzlich das Problem ein, dass gewisse, in Anführungszeichen, Schädlinge die Überhand nehmen, mhm, in warmen, auch, wenn die Bedingungen gut sind, warmes Frühjahr, wie auch immer. So, und dann heißt es plötzlich, auweia, was sind denn hier so viele von diesen bösen Käfern und so weiter? Und eigentlich wäre die Lösung, ein intaktes Ökosystem zu schaffen.
Mhm. Die wird ein bisschen, ja.
Genau, weil jeder Specht, also jede Spechtart Unmengen an Käferlarven und so weiter vertilgt, also zur Brutzeit sowieso, ja, die fressen ja nichts anderes, deswegen, mhm, ist das, eigentlich sind die Spechte sehr nützlich, was das angeht und natürlich...
Ich glaube auch tatsächlich, dass jeder Forsteigentümer Spechte sogar mag, aber
ja,
ich meine, was ne? Es kommt eben darauf an, was man sieht in einem, wie du schon sagst, in einem Wald. Ist,
ja,
ist es ein Leben oder ist es eine Monokultur oder wie gehe,
ja,
ich damit um? Ne? Und das ist vielleicht auch das Interessante und ein kleines Symbol, ein kleines und feines Symbol ist der Kleinspecht. Und was ich interessant fand, was heißt interessant, eben die Höhle. Ne? Man denkt ja beim Specht immer an die Zimmerer und wie sie ihre Höhlen und... Bei dem Kleinspecht ist dann auch die Höhle ganz klein, das fand ich so süß.
Ja,
ne?
Ganz
ja
klein.
Hat sie ja auch eben, als wir kurz uns unterhalten haben, gesagt, dass sie nicht nur an den Stämmen ist, sondern auch an vielleicht etwas dickeren Ästen.
Ja.
Und dann, ich glaube, 2 bis 3 Zentimetern groß. Ne?
Ja, also
so
auf jeden Fall.
So groß wie der Specht. Also, ist ja, also
na,
ich
wie
meine,
so ein Meisen.
Gerade reinfährt.
Ich schätze,
ja,
ein Pferd.
Rein mit seinem Auto.
Ich schätze, so ein bisschen wie so ein Meisennistkasten.
Ja.
So, und das ist, glaube ich, auch eine... sind auch Vogelarten, die dann sehr gerne diese Höhlen nutzen, weil ich glaube, für Buntspechte oder andere Schwarzspechte sind für Meisen oft zu groß.
Ja.
Aber Kleinspechthöhlen sind natürlich super, weil da passen die Meisen rein und da sind sie relativ sicher.
Ja.
Ich habe noch gelesen,
Was bei, ich muss noch eine Sache zu den Höhlen sagen.
Ja, und dann sag was zu den Höhlen.
Ja, bitte. Zu den Höhlen, also zu den Kleinspechthöhlen. Finde ich interessant, dass sie dann, also das machen sie so, ich glaube in 2-3 Wochen, hämmern sie und schaffen dann dieses Loch und dann kann man, führt der Weg so ein bisschen runter in so ein kleines, wie kann man das sagen, wie so eine kleine Kammer.
Es gibt so ein Wort dafür. Brutkessel.
Ein Brutkessel.
Kann das sein?
Weiß ich nicht, aber kannst ja mal gucken. Brutkessel. Und der wird dann auch gar nicht mehr ausgelegt, außer mit so einem kleinen Holzspändchen.
Ja.
Was ich total passend finde für diesen Vogel.
Ja.
Und dann wird da genistet. Und
ja,
das ist eben, und jedes Jahr wieder aufs Neue.
Ja.
Das ist ja bei den Spechten meistens so.
Ja.
Ich glaube fast immer, ne?
Das
sind eben auch so nützliche Tiere, weil eben andere, wie du schon sagst, Meisen, Wühlmäuse oder was auch immer in diese Löcher reingehen.
Wühlmäuse nicht.
Doch, Wühlmäuse auch.
Nein,
weiß ich nicht, wer denn, aber auf
jeden Fall. Wühlmäuse sind doch im Boden, Mann.
Ja gut, dann sind die da hochgeflitzt.
Ja, also da gehen auch Fledermäuse wahrscheinlich rein. Es gibt ja ganz viele Fledermausarten, die mini sind. Wir denken ja bei Fledermäusen immer an so riesige Vampire, aber die meisten Fledermausarten sind ganz klitzeklein. Und selbst wenn es nur Insekten sind oder Hornissen. Ich war neulich im Wald und habe mir eine Spechthöhle genauer angeguckt. Und da kamen Hornissen raus, mitten im Wald. Und ich fand das so schön, das hat sich so sinnvoll angefühlt.
Ja,
ich hab gedacht,
sie sich untereinander einfach alle helfen. Das ist
ja, ich dachte, wie geil, dass du, Specht, hier vor Jahren mal eine Höhle gezimmert hast und jetzt ohne dich wären diese Hornissen hier praktisch wohnungslos. Also das.
Und die waren nicht nur wohnungslos, sondern auch Übernachtung im Winter, wenn es kalt wird, zum Schutz, da gehen die ja auch rein, auch die Spechte, wie gesagt, wieder. Es ist einfach ein, finde ich, sehr wichtiger Vogel, also der Specht an sich.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und da kann man auch mal, ja, wenn man Leute kennt, die in der Forst arbeiten, ihr seid ja alle gut vernetzt, kann ich auch nur empfehlen, dieses Thema mal auf den Tisch zu bringen, auch in den Verwaltungen. Man kann diese Höhlen, vor allem von den anderen Spechtarten, die man gut sieht, kann man auch schützen lassen oder die sind geschützt. Es sind natürlich Brutstätten von Vögeln, die laut Bundesnaturschutzgesetz geschützt sind. Die dürfen nicht zerstört werden. Wenn aber diese Höhle nicht entdeckt wird, weil sie hoch oben im Baum ist, kann es natürlich sein, dass bei Forstarbeiten oder bei der Ernte, so nenne ich es jetzt mal einfach mal, diese Höhlen mit abgebaut werden und da kann auch abgebaut, der Baum wird eben gefällt und da kann man hinterher auch nicht mehr viel machen. Also klar kann man versuchen, aber das passiert eben im Eifer des Gefechts und das ist eigentlich ganz schlimm und da kann man eigentlich mal gucken und überlegen, ob man da nicht was tun könnte. Und
wenn man was sieht, vor allen Dingen, das dann eben melden, wie du, ne, damit es eben dieser Baum verschont wird.
Ja, also das man kann, also es gibt da kein Portal oder so, deswegen sage ich, wenn ihr wen kennt, aber das sind ja auch keine Unmenschen. Also man könnte mit denen reden und sagen, hör mal, ich habe in dem und dem Wald echt gute Höhlen entdeckt. Habt ihr da demnächst was vor oder können wir bitte diese Bäume stehen lassen? Ja, es gibt ja auch in der Forst, ich kenne mich nicht so gut aus, aber es gibt Vorschriften, Zukunftsbäume heißen die, also es gibt Habitatbäume, also die müssen auch einen gewissen Prozentsatz stehen lassen. Mhm. Und manchmal sind die vielleicht sogar dankbar, wenn man ihnen sagt, dort, lass doch den bitte stehen. So, ich will noch etwas sagen zum Brutverhalten.
Bitte.
Denn man hat herausgefunden, dass es bei dem Kleinspecht nicht selten vorkommt, dass das Weibchen seine Eier in die Höhlen von 2 verschiedenen Männchen legt.
Oha!
Ja.
Oha!
Ganz modern, oder ist das altertümlich?
Nein.
Weiß es nicht.
Nein, es ist
modern?
Opportunistisch und also im Positiven.
Ja?
Ja, klar. Meinst du? Wahrscheinlich. Also ich erkläre mir das so, dass sie sagt, müssen wir mal gucken, wer mich hier besser verpflegt.
Müssen
wir mal wenn gucken. Ich da sitze und so, wer macht den Job besser?
Ja.
Weniger Risiko.
Better safe than sorry, denkt die wahrscheinlich.
Better safe than sorry, denkt die Queen sich.
Und
Die Queen.
Und die Männchen, glaubst du, sie wissen voneinander?
Naja, ich habe ja gelesen, dass die sehr territorial sind, wahrscheinlich deswegen, weil die denken, der Punk da hinten, der soll mal abhauen und so.
Ach so, die denken sich schon,
vorher wissen
wird
die
schwierig.
Schon Bescheid.
Ah, und meinst
wenn
du
ich
dann,
nicht deliver, aber man muss ja dazu sagen, wenn ein Weibchen das macht, kann es ja sein, dass von 2 Weibchen in einem Nest verschiedene Eier liegen.
Das könnte auch sein, ja.
Genau.
Das ist natürlich.
Das heißt, es vermischt sich.
So ein bisschen. Und das ist natürlich total klug.
Genau.
Also auch das genetisch. Ist auch genetisch klug. Für die Art, für den Arterhalt ist das total klug.
Zumal, weil sie ja große Territorien haben, ist vielleicht auch sogar gar nicht mal so. Ja, ist so eine gute Sache.
Meinst du, die Männchen kriegen das nicht mit? Nö, die kriegen das nicht mit. Sie verschwindet, zack.
Auf keinen Fall.
Wo warst du?
Ja, genau. Nee, glaube ich jetzt nicht. Und es ist ja auch nicht der einzige Vogel, der...
Nein, das machen doch sogar. Machen das nicht auch Stare manchmal?
Heckenbrornellen.
Heckenbrornellen machen das noch krasser, aber das haben wir in der Folge besprochen.
Ja.
Die legen nicht die Eier, sondern die paaren sich mit mehreren Männchen. Mhm. Genau, aber es ist
und
so...
Und nehmen dann einen, der sozusagen der Provider ist oder Mitprovider. Sie sind ja selber...
Es ist so, dass es immer häufiger herausgefunden wird bei Vogelarten, dass das passiert. Das hat man lange Zeit nicht gewusst. Es ist ja auch total schwierig, das rauszufinden.
Mhm. Aber sag mal, wer brütet denn aus? Nur das
weiß
Weibchen
ich nicht.
Oder beide? Das wäre ja auch noch interessant.
Nee.
Es ist ja eine Saison-Ehe, ne?
Ja.
Also nicht für immer sind standorttreu. Ja, keine Ahnung. Müssen wir nochmal gucken. Aber ich finde das eigentlich, was soll das denn? Ist doch aufregend.
Ja. So, ich habe es gefunden. Ich habe ganz schnell recherchiert.
Ja, mega schnell bist du.
Die Eier werden von beiden Partnern fest bebrütet, wobei, wie bei allen Spechten, das Männchen während der Nacht auf dem Gelege sitzt.
Ah.
Und dann schleicht sie sich. Nein. Interessant.
Das wusste ich nicht.
Ja.
Das heißt, die Männchen sitzen in der Nacht.
Ja.
Warum?
Weiß ich nicht.
Lass mal überlegen.
Ich weiß auch nicht, ob sie im in der Höhle bleibt oder wahrscheinlich nicht. Aber ich finde das ja immer süß, wenn Männchen da mitbrüten.
Ja, das muss ja auch sein. Und das macht ja auch viel mehr Sinn. Wenn das Männchen mitbrütet, macht es ja auch viel mehr Sinn, dass sie die Eier verschiebt. Vielleicht geht sie dann am Tag und sagt Hallo und weißt du so.
Ja, aber dann sind die Eier ja schon gelegt.
Dann sind die Eier schon
das
gelegt,
ist zu spät.
Genau, ist zu spät. Ja,
naja, okay. Egal, auf jeden Fall ein interessanter kleiner Vogel, mit weißen Eiern übrigens, so wie alle Spechtarten, weil sie nicht getarnt sein müssen. Ne? Also Höhlenbrüter-Eier sind ja häufig weiß, weil sie ja, wenn man sie entdeckt hat als Raubtier oder als Fressfeind, dann ist es eh zu spät.
Mhm.
Also sie müssen nicht im Nest getarnt sein.
Und
ne?
Wer wäre jetzt ein Eichhörnchen wahrscheinlich? Aber die kämen da gar nicht rein. Ne?
Eichhörnchen sind immer doch. Ja, weiß nicht, ob die reinkommen, doch.
Nee. Meinst du nicht? Drei? Nee. Zwei Zentimeter kommen die nicht rein.
Also Eichhörnchen sind Erdhörnchen.
Die
Erdhörnchen. Also Eichhörnchen sind für...
Waschbären auf jeden Fall.
Ja.
Können reingreifen.
Können reingreifen, wenn sie nicht zu dicke Handgelenke haben.
Mhm.
Aber dann müssen sie nur schön tief greifen. Aber Waschbären kommen nicht gut an diese Höhlen, wenn die vorne in den Ästen sind. Das, was wir eben beschrieben haben.
Mhm.
Weil Waschbären natürlich gute Kletterer sind, aber die sind schwer und die brauchen eigentlich einen Stamm oder einen dicken Ast. Eichhörnchen, vielleicht gibt es auch gar nicht so viele Feinde, aber die brüten auch nur einmal im Jahr. Vier Eier habe ich gelesen, 4 bis 5 Eier. Das ist natürlich, wenn da eines schief geht, wird nicht nachgelegt. Das heißt, es kann sein, dass die gar nicht so viele Fressfeinde haben. Ich glaube aber, Eichhörnchen könnten tatsächlich Feinde sein.
Ja.
Eichhörnchen sind ja so süß, sie auch sind. Da müssen wir auch nochmal irgendwann drüber sprechen. Wirklich für viele Vogelarten sehr, sehr, sehr große Feinde. Leider.
Ist das.
Ich bin ganz froh,
dass... Ich bin ganz weit hinten. Ich muss viel mehr nach vorne, ist mir gerade aufgefallen. Wahrscheinlich hat man mich die letzten 10 Minuten nicht gehört.
Das kann sein, weil ich ja auch eine sehr laute Stimme
habe. Ja, scheiße. Ich habe richtig gute Sachen gesagt, nur für die zugehört haben
Du warst jetzt nicht am Horizont verschwunden.
Nein, das war ich nicht. So, jetzt wollen wir weitermachen hier. Also ich finde, dieser Specht, genau wie alle anderen Spechte, die wir bis jetzt durchgenommen haben in unserem Podcast, war ja der Buntspecht. Haben wir den Grünspecht und den Kleinspecht jetzt, ne?
Wir hatten auch den Schwarzspecht.
Hatten wir auch schon. Und den Schwarzspecht, natürlich.
Natürlich, und wir haben doch auch über von Sufjan Stevens das Lied gehört.
Ja, natürlich. Das war ja einer unserer ersten
Spechte.
Und das war auch so. Also Sufjan Stevens möchte ich auch nochmal jetzt sagen, da gibt es ja dieses wunderbare Lied. Das heißt, warte mal, ganz kurz, ist auch auf der Playlist drauf.
Um den
Songbird. Ach, scheiße, nee, wie heißt der denn? Egal, kommt der Philipp, checkt das gerade. Da hat Sufjan Stevens eine eigene Seite.
The Lord Godbird.
Und das ist ein Specht, der... ich glaube, ausgestorben ist. Aber es gibt immer noch Sagen und auch letztens habe ich wieder was gelesen, dass wohl jemand einen gesehen oder gehört hat. Also es ist eine sehr, sehr interessante Geschichte und das Lied ist herzzerreißend. Das hat er extra dafür geschrieben, wie dieser Vogel dann eigentlich vernichtet wurde oder ausgerottet wurde. Ganz, ganz toll. Und wenn ihr mehr Interesse habt, hört euch auf jeden Fall den Schwarzspecht an.
Es ging um den Ivory Woodpecker. Wie heißt der denn? Elfenbeinspecht, glaube ich.
Genau. Super schön.
Und der tatsächlich, also ihr hört euch die Folge an, aber das ist ein wahnsinnig schönes Lied und dieser Vogel wurde, glaube ich, neulich wiederentdeckt oder es gibt immer noch auf jeden Fall ganze Suchtrupps, die nach ihm suchen. Also ein wahnsinnig schöner Specht.
Ja, das ist jetzt eine richtige Saga. Ja. Ne? Alle versuchen, den zu finden und das war ja auch damals nicht klar.
Ja.
Weil jemand damals, als Sufjan Stevens das geschrieben hat, damals eben jemand gesagt hat, ich habe ihn wiedergesehen und ist dann dahin gereizt und daher kam ja auch dieses Lied. Ne?
Genau, und es gibt immer noch Sagen, dass er in Louisianas Sümpfen überlebt hat. Und
ich will auch mal nach Louisiana, in die Sümpfe.
Ich auch.
Und nach Costa Rica.
Aber dann muss man sich richtig gut Mückenspray mitnehmen. Ja. Nach Costa Rica würde ich auch sehr gerne.
Ich finde, wir sollten.
Wir werden jetzt ein Spendenkonto einrichten für uns, weil ich kann das jetzt mir nicht leisten im Moment.
Ja.
Ich würde lieber nach Costa Rica, solange wie Amerika noch so schlecht regiert wird, habe ich keine Lust. Will ich keinen faulen, keinen kleinen Fuß da reinsetzen, keinen Penny da ausgeben. Nee. Aber nach Costa Rica, keine Ahnung, ich kenne den Präsidenten von Costa Rica nicht, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber einmal im Leben würde ich gerne nach Costa Rica. Oder, Geheimtipp ist ja Panama. Sagen ja viele, kann man...
Oder Kolumbien.
Ja, aber Panama gibt es genauso gute Vogeltouren und so weiter und ist wohl noch so ein bisschen urtümlicher. Mhm. Costa Rica hat natürlich diesen Vogeltourismus bis aufs...
Ich finde, wir sollten jetzt uns vornehmen, dass wir irgendwann einmal nach Costa Rica oder nach Panama kommen. Und ihr könnt uns dabei helfen, überlegt euch was.
Überlegt, genau. Ihr hört hier zu und zahlt ja gar nichts, glaube ich.
Genau.
Nur mal so,
nur
mal so am Rande.
Nein, aber wirklich, da würde ich wirklich gerne hin und es ist, glaube ich, ein Traum. Aber gut, weiter geht's.
Ja, ich suche mir schon mal eine Zugverbindung raus. Ich bin ja schon so lange nicht geflogen.
Genau, mit dem Schiff.
Ein Deutschlandticket.
Wir haben leider unsere Dose nicht parat. Heute wird nicht gezogen.
Ja, aber kannst du noch mal kurz sagen, ob es denn irgendwas in der Kunst gibt über den Vogel?
Da wollte ich jetzt weitermachen.
Ach so, Entschuldigung.
Ja. Bevor ich das, wollte ich dann so einen Cliffhanger. Also eigentlich so ein... Also sagen erstmal, wir ziehen heute nicht, nächstes Mal eine Überraschung dann.
Ja, gute Idee.
Machen wir so. Und tatsächlich haben wir auch kein Buch, was wir heute vorstellen, weil wir es so schön fanden, zusammen zu sein. Und da haben wir gedacht, das machen wir jetzt im Poddy. Und ich hatte kein Buch griffbereit, weil ich bin dran. Und ich möchte auch ein Buch vorschlagen. Aber da möchte ich mich richtig drauf vorbereiten, weil es ist tatsächlich eins meiner allerliebsten Bücher. Es ist a special moment next time.
Ja, dann machen wir heute keins und nächstes Mal dafür umso mehr.
Genau.
Und an dieser Stelle möchte ich noch sagen, ihr dürft gerne uns auch Vorschläge schicken, mal eine E-Mail.
Ja.
Die Adresse kommt jetzt. Holt einen Stift, holt einen Zettel.
Ja.
vögel@loopfilm.de
steht auch unten in den...
Genau. Ne? Schreiben wir auch nochmal rein. Und da freuen wir uns immer über Zuschriften und sagen jetzt schon Verzeihung, dass wir nicht immer so schnell und sofort antworten können. Ja. Aber wir freuen uns, wir lesen alles und antworten meistens auch. Aber es geht nicht immer so zackig. Aber wir freuen uns über alles, was ihr da schreibt. Aber nur nette Sachen.
Richtig. Gut, also was die Kunst anbelangt, der Specht ist natürlich in verschiedensten Malereien, in den verschiedensten Epochen und auch bei den ganzen Malern oder Naturillustratoren super angesagt, kann man immer alles finden. Ich habe da jetzt keinen Schwerpunkt drauf gelegt, weil der Schwerpunkt kommt jetzt mit der Musik, die ich gerne heute vorstellen möchte. Ich hatte mir schon zwei andere Lieder rausgesucht, wo es tatsächlich um Woodpecker im Englischen Specht ging. Ich werde die aber nicht machen, weil ich überlegt habe, dass ich von The Cure ein Lied nehme. Und zwar aus dem Grunde, dass ich vor einer Woche bei dem Konzert in Berlin war. Und ich muss wirklich sagen, ich war ja kein The Cure-Fan. Ich war ja immer Hip-Hopperin und Rapperin, als ich jung war, als The Cure gerade so in war. Ich sag mal, wann war das? 80er, 90er. Und meine ganze Klasse und so waren dann, oder viele waren dann The Cure-Fans und ich fand die immer total doof und dachte, wie sieht der Typ eigentlich aus mit dieser Frisur und was ist denn da los? Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich fand den so uncool.
Wie ein Haubentaucher.
Ja, wirklich. Also gar nicht verstanden. Und er hat ja so ein Krähennest. Es gibt jetzt übrigens tatsächlich eine Kritik nach dem Konzert. Wir haben ja 3 Konzerte in Berlin gespielt. Und die Kritiken waren durch die Bank unglaublich gut. Alle haben gesagt, was ist das für ein krasser Typ und so. Also der Sänger. Robert, wie heißt er denn? Weiß ich gar nicht, muss ich gleich mal gucken.
Smith.
Robert Smith, genau. Und er hat wirklich so gut gesungen. Also ich war in der 3. Nacht war da und ich glaube, der müsste ja auch schon 60 sein oder über 60. Und der hat so gut gesungen live. Es war so krass. Ach, und schön. So ein sympathischer Mensch.
Ja.
Er hat immer in die Gruppe, in die Menge geguckt und dann so ein, also wirklich so ein, hätte ich nie gedacht, so ein Sympath, so ein netter, sehr weich, aber auch irgendwie, ja, also wirklich, ich war begeistert und bin jetzt The Cure-Fan.
Schön. Lieben.
Die ganze Sache kam durch meinen Freund, der schon lange The Cure-Fan war, der ist ja auch, fand auch Heavy und Rock und so alles ganz toll. So, und es gibt ein Lied, was ich besonders gut finde, man könnte fast sagen, mit eins meiner Lieblingslieder von The Cure. Und man muss mal überlegen, die haben sich 76 gegründet. Ne? 76, da bin ich geboren.
Ja.
Da bin ich geboren. Ja, jetzt wisst ihr, jetzt altes Schwein. Ja, mit 76 geboren, da war er, Robert Smith, 17. Mhm. Da haben sie sich, ja. Okay, und dann hätten sie sich fast getrennt, ich glaube Anfang der 80er, weil er total auf Drogen war, depressiv und keinen Bock mehr hatte. Dann kam eben dieses ganz bekannte Album von denen, wie heißt das denn? Komme ich gleich drauf. Das erste Album in den 80ern.
Ist ein interessanter Name.
Komme ich gleich, wenn ich ausgemacht habe.
Interessanter Name für ein englisches Album. Komme ich gleich drauf. Wäre aber gut eigentlich.
Ja. Naja, egal. Auf jeden Fall kam dann irgendwann eine Single und die hat es auf, ich glaube, Platz 31 geschafft und die heißt A Forest.
A Forest.
A Forest.
Ein Wald.
Ein Wald. Und schön. Ich fand, das passt so gut zu dem Woodpecker.
Ja, jetzt. Na klar.
Und das war, ich glaube, das kam raus 1980. Also das, ich glaube, das ist das zweite Album von denen. 1980?
Ja.
Das ist so krass. Naja, auf
da
jeden Fall.
Da stand ich noch als Quark im Schaufenster.
Ja, da warst du ja noch überhaupt nicht, da hast du noch gar nicht, du warst ja gar nicht da.
Nee, ein Sternchen war ich irgendwo.
Ach Mann, ja, wir haben doch so den schönen Film geguckt. Naja, als Verhören wir damit Philipp und ich haben, wie hieß der Film?
Der Astronaut.
Der Astronaut geguckt. Ja. Und leider hatte ich einen Zusammenbruch.
Ja, da hat Anton da geweint.
Wie hieß er?
Rocky.
Rocky war einfach das Allersüßeste.
Wir springen hier in den Themen.
Ja, wir springen in den Themen, kann man jetzt auch mal machen. Ja. Aber jetzt kommt A Forest von The Cure. Ich glaube, man muss auch nicht so viel über die reden. Ihr alle kennt sie. Und, ach so, was ich noch zu Ende führen würde. Diese Kritiken waren eben super in Berlin. Und ein Kritiker hat auch wirklich gesagt, das Krähennest oder das Rabennest auf seinem. Fand ich ganz lustig. So, jetzt kommt A Forest von The Cure und schön war's, Philipp. Ups, nein, okay, hier kommt's. Und macht es gut, meine Lieben.
Macht's gut, genießt den Sommer. Schön, dass ihr uns zuhört, dass ihr dabei seid und liebe Grüße aus meiner Küche.
Ja, und schöne Sommerferien auch.
Ne? Ja, schöne Sommerferien.
Schöne Sommerferien.
Arrivederci. Ciao. Tschüss. Thank you.
Trees.